Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dir ganz bewusst Zeit für dich selbst nimmst. Gerade im oft hektischen Alltag sind Momente des Innehaltens, Nachdenkens und der Inspiration besonders wertvoll. Mein Anliegen ist es, dir heute Impulse zu liefern, Denkanstöße, die dich dazu ermutigen, deine Rolle und deine aktuelle Situation im Unternehmen mit mehr Bewusstsein zu betrachten und auch kritisch zu hinterfragen. In meinem Business Snack High Performance Talks biete ich Persönlichkeiten zum Gespräch, die täglich an der spannenden Schnittstelle zwischen Mensch, Organisation und wirtschaftlichen Erfolg agieren. Dazu zählen HR-Verantwortliche, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sowie Mitglieder von Vorständen. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, wie High Performance im Unternehmensalltag tatsächlich gelebt werden kann, und zwar so, dass sie sich nicht nur messbar, sondern auch nachhaltig und menschlich ist. Meine Gäste teilen ihre Erfahrungen, geben Einblicke in reale Herausforderungen, berichten, welche Strategien sich für sie in der Praxis bewährt haben. Heute freue ich mich sehr, Dominik Hoyers bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Unternehmer, Investor und Finanzexperte mit 17 Jahren Führungserfahrung. Er ist Gründer, Herausgeber und Chefredakteur des Finanzmediums Börsiana, das er zur marktrelevanten Dachplattform mit 100.000 Leserinnen entwickelte. Seine Laufbahn verbindet Kapitalmarkt-Know-how, Geschäftsmodellentwicklungen, getragen von einem starken Netzwerk an der Schnittstelle von Wirtschaft, Finanzen und Politik. Zum Jahreswechsel 2023/2024 hat der Börsiana verlassen und seine Anteile am Verlag verkauft, um neue Projekte zu verfolgen. Aktuell berät er als Board Advisor Konzerne wie Palfinger AG, führt ein eigenes Familienoffice und engagiert sich als Ambassador der Little House of Hope Foundation in Namibia, Afrika. In seinem Verständnis von High Performance zählen im Exekutivmodus Flughöhe nach außen und Augenhöhe nach innen sowie Klarheit und Wirkung ebenso wie Exzellenz in Kommunikation und Stakeholder Management. Qualitäten, die er Investments, Mandanten und seiner Unternehmensführung konsequenter zusammenführt. Herzlich willkommen, lieber Dominik. Ich freue mich, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind online.
Liebe Anke, liebes Publikum, schön hier zu sein. Ich freue mich über den Austausch.
Ja, wir, wie alle wissen, gehen wir immer dieser Frage, also die schon Podcast-Serien von uns gehört haben in dieser Serie, die übrigens auch in die Verlängerung geht, wir werden 2026 weitermachen, gehen wir der Frage nach, was High Performance bedeutet in Organisationen, aber auch für die Menschen in Organisationen. Wir gehen einen Leitfaden nach den 8 Säulen. Und halten uns dran. Und Dominik, die erste Frage, die ich habe, ist, was bedeutet High Performance konkret für dich? Wie definierst du den Begriff auch?
Ich denke, zuallererst wollen wir erfolgreich sein und im Idealfall auch noch Impact erzielen. Die Frage ist ja für mich immer nur, zu welchem Preis? Das muss irgendwie auch jeder für sich selbst beantworten. Für mich ist High Performance auch immer diesen einen Schritt mehr zu machen. Das kann manchmal wehtun. Aber macht auch am anderen Ende richtig viel Spaß. Was brauchst du dafür? Ich würde sagen, erstens das richtige Mindset. Zweitens ganz bewusste Führung, klare Haltung. Und viertens konsequente Entscheidungen. Um vielleicht ein bisschen zur Definition zurückzukommen, Anke, die du gefragt hast. Führen bedeutet ja für mich, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, jeder, der Verantwortung übernimmt, führt auch für mich.
Okay, das heißt, für dich ist aber auch die Führungskraft als wichtiger Part in der Organisation, oder?
Auf jeden Fall. Also man sagt ja auch immer, die Menschen machen den Unterschied. Dementsprechend sehe ich dort sicher den größten Hebel.
Mhm. Und was ist der Unterschied zwischen Führung und Management in einer High-Performance-Culture aus deiner Sicht?
Das finde ich eine besonders interessante Frage, die mir sehr, sehr wichtig erscheint. Warum? Führung beschreibt für mich den Dienst am Menschen. Also Führung entwickelt Menschen, Verhaltensweisen oder zum Beispiel Fähigkeiten. Management hingegen beschreibt den Dienst an der Organisation. Das heißt, Management produziert Ergebnisse und setzt ganz, ganz, ganz gezielt um. Klingt vielleicht ein bisschen technisch, ist aber beides für die Unternehmensführung extrem wichtig.
Sehe ich genauso. Also Leadership finde ich ganz gut. Ja, wir nennen es Leadership und Management in der Theorie. Ja. Und der Leader ist quasi der, der die Menschen Storytelling macht und die Menschen abholt und die Menschen integriert. Und das Management schaut auf die Strukturenprozesse, dass das optimiert wird und gut funktioniert. Ja. Welche Unternehmenswerte siehst du als entscheidend für eine High-Performance-Culture?
Ja, in deiner Frage steckt ja schon das Wort Werte. Werte sind doch an sich etwas Soziales. Genauso wie ich Arbeit als etwas Soziales beschreiben würde. Daher sind wir wieder bei dem Punkt, was ich eingangs gesagt habe, daher machen die Menschen den Unterschied und dementsprechend ist das für mich der größte Hebel in der Führungskultur.
Mhm. Und gibt es spezielle Werte, die du beobachtest auch in den Organisationen, wenn du sie berätst oder begleitest, wo du sagst, das ist ein wichtiger Part, gerade im Kontext Kapitalmarkt?
Naja, da beginnen wir vielleicht bei der Demut. Also Kapitalmarkt lehrt einen unheimlich viel Demut jeden Tag aufs Neue. Denn der Kapitalmarkt ist ja sowas wie ein Sparringpartner und man erhält daher extrem viel Feedback. Er bringt aber auch viel Sichtbarkeit und Professionalität mit sich. Ich persönlich sehe ja die Börse, den Kapitalmarkt als eine Art Wettbewerbsplatz der Ideen. Ich glaube aber eins muss einem klar sein, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, also mit Investoren, mit Medien, bringt das natürlich schon enormen Druck und vor allem extreme Erwartungshaltung mit sich. Und da sind wir bei deiner Eingangsfrage, muss man auf jeden Fall mit Klarheit und Transparenz begegnen. Vielleicht ein Gedanke oder ein Beispiel aus den vergangenen Monaten, aus der Praxis dazu, wie viel diese fehlende Klarheit, von der wir immer sprechen, auch kosten kann.
Der Business Snack aus der Praxis.
Eine unverständliche Ad-Hoc-Mitteilung, also es ist eine Pflichtmitteilung an der Börse, hat für Unsicherheit gesorgt, in Folge stürzt die Aktie ab. Man hat sich überlegt, wie kann man dem begegnen? Investorencall aufgesetzt, der sorgt für Klarheit, Aktie steigt. Macht in diesem konkreten Beispiel einen Unterschied von 10% Kursperformance oder 120 Millionen am Börsenwert. Damit hat Klarheit auch mal einen Preisschild bekommen.
So ist Klarheit auch messbar, gell?
So wird Klarheit auch messbar und das ist natürlich der Riesenvorteil an einem Kapitalmarkt oder wenn man eine KPI wie eine Kursperformance zum Beispiel nimmt.
Spannend. Gerade zu Werten passt auch das Thema, ihr engagiert euch ja oder du engagierst dich ja sehr stark in Afrika an dem Projekt Little House of Hope. Wie zahlt das auch auf das Thema Performance ein? Was hat das verändert für dich auch da, sich zu engagieren?
Also ich würde mal sagen, wir alle wissen, Erfolg ist ein gutes Gefühl. Aber zu helfen ist ein noch besseres Gefühl. Ja? Und da verschieben sich dann doch irgendwie die Prioritäten. Und das ist gut so, weil mit Erfolg kommt Verantwortung. Und mit Verantwortung, glaube ich, kommt auch irgendwie eine Bewusstseinsveränderung oder geht eine Bewusstseinsveränderung einher. Und das spiegelt sich dann im Impact wieder. Ich weiß nicht, ob es eine Frage des Alters ist oder des Erfolgs ist, aber Impact ist immer, immer wichtiger, glaube ich, im Laufe der Berufsbahn.
Zu unterstützen, etwas zu bewegen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich handle mich jetzt an den 8 Säulen vor, ja, und wir gehen die durch. Das ist auch quasi, das ist ja für die Zuhörerinnen, ja, und Zuhörer spannend, weil ja jeder da so eine andere Perspektive hat. Man kann schon sagen, nach den letzten Podcasts, die schon gelaufen sind, die letzten Monate, merkt man schon Ähnlichkeiten, ja, aber auch Unterschiede, ja, in der Wahrnehmung oder was jedes Unternehmen anderes
ist. Ich bin gespannt auf deine Fragen. Ich habe ja auch dein Buch gelesen, also wir werden dem jetzt auf den Grund sehen. Also, Produktplatzierung versteckte.
Ja, genau, die haben das Buch, genau. Übrigens gibt es jetzt auch Workshops 2026 dazu, 2-Tages-Workshops, aber da komme ich dann zum Ende auch noch dazu. Also, Ergebnisorientierung. Die 8 Säulen, Ergebnisorientierung ist einer der wichtigsten Punkte. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Arbeit? Ja, du hast gerade gesagt, Klarheit ist ganz wichtig in der Kommunikation und erzielt sofort Ergebnis. Wie misst du diesen Erfolg auch und jenseits der klassischen KPIs?
Also schau, ich glaube, Ergebnis und Lösungsfokus sind definitiv die Grundlage für High Performance. Du würdest wahrscheinlich sagen, Ergebnisse zählt heute mehr als Aktivität. An der Börse muss man seine Investoren ohnehin Rechenschaft abliefern. Da ist es, denke ich, immer besser, gleich ehrlich und kritisch auch zu sich selbst zu sein, ja. Denn wir sagen ja immer, der Markt hat immer recht. Und wenn du jetzt fragst nach KPIs oder wie man diesen persönlichen Erfolg messen kann, dann würde ich das schon so beantworten am Impact meiner ganz eigenen persönlichen Weiterentwicklung, nämlich als Mensch. Weil man muss sich schon immer wieder auch die Frage stellen, wer bin ich ohne Arbeit? Und ich muss zugeben, das war natürlich früher nicht immer so einfach. Da gibt es ja dann viele Theorien oder Bücher oder Literatur, die mir helfen, ob es jetzt dein Buch ist, ob das die Big Five for Life sind, nämlich jetzt, um in der Afrika-Assoziation zu bleiben. Weil eben genau wie wir gesagt haben, mit dem Erfolg diese Verantwortung kommt. Dann verschieben sich eben diese Prioritäten und ich versuche, wie du sagst, auch in Afrika versuchen wir einfach, Kindern durch Bildung eine Hoffnung zu geben, mündige kleine Weltbürger zu produzieren. Und das ist halt einfach ein schönes Gefühl, was einfach noch besser ist als Erfolg.
Mhm. Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle?
Gute Frage. Also ich würde wahrscheinlich, das Erste, was mir dazu einfällt, ist Mut, Offenheit, Weitblick. Das bedeutet für mich, auch als Unternehmer Risiken zu nehmen und nicht auszulagern. Und da muss ich schon ein bisschen auch eine Kritik üben. Leider produziert das System, also vor allem die Regulatorik, immer mehr Manager von der Stange. Vielleicht dazu ein Beispiel aus einem Gespräch mit einem Bankmanager. Es ist auf jeden Fall viele Jahre her, mindestens 7 oder 8 Jahre. Und ich habe den damals gefragt, wie hast du es eigentlich geschafft, so lange im Amt zu bleiben? Deine ganzen Kollegen haben gewechselt, du bist ja immer noch da. Und seine Antwort war, ich habe nichts verändert oder hinterfragt. Das hätte ja bedeutet, ich habe einen Fehler gemacht. Also das hat sich so eingebrannt in mir als Antithese, ja, dass mich das immer halt noch motiviert. Und wenn ich in diese Falle tappe, denke ich an dieses Gespräch.
Ich glaube, wir kennen den Bankdirektor gemeinsam, weil diese Aussage habe ich so auch schon einmal gehört.
Das lassen wir mal so dahingestellt.
Lassen wir mal, genau. Aber ich stimme dir zu mit dem Mut und die Regulatorik. Also ich erlebe auch, dass es schwierig auch wird für Managerinnen und Manager, ja, oder CEOs mutig zu sein, weil sie immer mehr eingeschränkt werden, ja, auch von den Vorgaben und. Ich glaube, es gibt immer beide Seiten, ja, warum man Mut verliert oder nicht mehr mutig ist, ja, in Organisationen. Welche Rolle spielt Lernen für dich, sowohl individuell als auch im organisatorischen Kontext? Du hast gerade die Schule angesprochen in House of Hope, aber so für dich auch persönlich.
Also ich bin ein Praktiker. Ich lerne aus der Praxis, vor allem aus den vielen, vielen Gesprächen mit Persönlichkeiten wie dir, aus Wirtschaft, aus Finanz, aus Politik. Ich habe aber auch zum Beispiel im vergangenen Jahr bei anderen Top-CEOs hospitiert, wie bei der Unica oder beim Flughafen. Das ist ja im Sport ganz, ganz üblich, in der Wirtschaft äußerst ungewöhnlich, aber extrem lehrreich und ich würde sogar sagen, für beide Seiten. Das ist vielleicht dann noch ein Thema, wenn wir zu den Mitarbeitern kommen. Dieses Entwicklungspotenzial ist mir auch bei Mitarbeitern extrem wichtig. Und ich sage immer, wenn keines da ist oder der Wille fehlt, zu lernen, sich zu verändern, dann sollte man wirklich die Zusammenarbeit auch überdenken.
Konsequenz.
Das ist auch wieder eine klare Konsequenz, ja. Also ohne Entwicklungspotenzial muss man sich fragen, was die Person im Job noch zu suchen hat.
Mhm. Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz mit strategischem Denken zu verbinden? Also wirklich den Alltag immer wieder im Visier zu, also den hat man im Visier, aber so diese Flughöhe immer wieder zu kriegen. Und was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Also ich würde sagen, mit der Zeit ist es eine Erfahrung der Balance, aber vor allem auch des Big Pictures. Man muss sich natürlich auch immer selbst dann die Frage stellen, wo ist der eigene Hebel am wirkungsvollsten? Wo kann ich meiner Unternehmung den größten Mehrwert bieten? Und dann kommt natürlich auf deine zweite Frage auch das richtige Mindset. Es benötigt eine Leadership-Kultur. Dazu muss man aber auch bereit sein, als Führungskraft, Vertrauen als Führungsprinzip zu etablieren. Dazu gehört dann zum Beispiel loszulassen ist eine große Übung für uns alle. Wer jede Entscheidung selbst trifft, belastet sich, glaube ich, schreibst du auch in deinem Buch. Entscheidungen gehören vor allem auch dort getroffen, wo die größte Kompetenz ist. Und das muss ja nicht immer die Chefetage sein.
Mhm. Kommunikation und Informationsfluss, wie schaffst du es?
Sehr wichtig.
Ja, genau. Aber du hast es jetzt erst schon angesprochen, ja, wie man Klarheit auftritt in der Börse, aber so am Kapitalmarkt. Aber so, wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut, nämlich hier, ja, der Schnelligkeit auch der Informationen, gerade für Organisationen wichtig, Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern? Ja, was beobachtest du da auch in den Organisationen, was sie auch beachten sollten, ganz besonders in Richtung Kapitalmarkt? Und gibt es ein Kommunikationsritual oder ein Prinzip, das sich für dich besonders bewährt hat und was du auch empfehlen kannst?
Also Kommunikation muss Wirkung erzielen und sie soll auch vor allem Halt geben. Und Menschen benötigen heute dafür ein Wofür. Generell ist mein Tipp, gilt immer weniger ist mehr, dafür proaktiv und transparent. Mein ganz persönliches Prinzip, wenn du fragst, lautet immer Flughöhe statt Maschinenraum. Ich habe mir auch einen ganz einfachen Kommunikationstrichter überlegt. Wenn du jetzt einmal daran denkst, ich versuche dieses Bild des Trichters zu erzeugen. Wir haben ganz oben diese breite Öffnung. Das ist für mich dieses Big Picture von oben, was alle irgendwie betrifft und wo man sie mitnehmen kann. Dann kommt der Inhalt, also das, was wir immer Content nennen. Und am Ende, wenn sich das verengt, der Output ist dann für mich eben das Fazit, das Ziel oder von mir aus auch der Call to Action. Und das ist ein ganz, ganz einfacher Trick, mit diesen drei Ebenen relativ schnell Wirkung zu erzielen.
Der Business Snack. To-dos.
Und gibt es ein Kommunikationsritual, was du empfiehlst?
Naja, Ritual. Ich bleibe bei meiner Denkweise. Flughöhe statt Maschinenraum. Das ist doch so ein schönes Bild, weil dieser Maschinenraum steht für mich immer für dieses Expertendenken. Sehr wichtig, aber sehr, sehr detailliert, weißt du? Und die Flughöhe gibt ihm eine ganz andere Wirkung und hilft dir als Führungskraft, vielleicht auch anders auf die Themen zu blicken und vor allem sie dann anders zu transportieren. Weil da sind wir wieder bei der Wirkung und wir reden ja immer noch mit Menschen und nicht mit Maschinen.
Sehr gut. Super Bild. Ja, jetzt, wo du es noch detaillierter beschrieben hast, sehr greifbar. Werte und Umsetzungskraft. Welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig und wie setzt du sie konkret im Alltag um?
Boah, da würde ich spontan sofort an die gute alte Handschlagqualität denken. Wenn man sich nämlich nicht an eine Abmachung hält, dann ärgert mich das richtig. Da kann ich echt unangenehm werden. Also ich habe da sofort ein Versprechen eines ehemaligen Versicherungsmanagers im Kopf. Ich habe ihn dann bei einer Konferenz zur Seite genommen und ich habe ihn zuerst höflich daran erinnert und dann lautstark es eingefordert. Und er erzählt heute noch davon, wenn ich ihn treffe, und wir sind mittlerweile gute Freunde, deswegen lachen wir auch darüber. Man muss sich einfach an sein Wort halten, auch wenn es einmal zum eigenen Nachteil ist. Sonst verliert man seine Glaubwürdigkeit und das ist natürlich nicht nur am Kapitalmarkt die wichtigste Währung, das ist auch im Geschäftsleben die wichtigste Währung. Und das hat auch manchmal zur Folge, dass es zum eigenen Nachteil ist, um seine Glaubwürdigkeit zu behalten.
Okay. Wie sorgst du dafür, dass Umsetzungskraft nicht nur in Anspruch bleibt, sondern wirklich spürbar ist?
Wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin ein Praktiker. Das heißt, ich liebe es natürlich zu gestalten. Was gibt's Schöneres, Anke, als wenn eine Idee aufgeht oder ein Plan funktioniert? Deshalb bin ich ja Unternehmer und das ist natürlich mein Antrieb. Oft muss man endlich von diesem, weiß nicht, Reden ins Tun kommen. Dazu braucht man eben dann klare Ziele, konsequent, Verbindlichkeit und natürlich Fokus. Alles Grundlagen ja von High Performance, würde ich sagen, oder?
Total. Also ich habe jetzt wieder, ich habe gerade eine E-Mail rausgeschickt, was ich gigantisch finde. Ja, es macht einfach so Spaß auch. Ja, wir haben, ich habe eine Idee gehabt vor ein paar Wochen, habe auf einen Menschen, bin auf einen Menschen getroffen mit der gleichen Idee, zufällig, ja, haben eine Kooperation und wir sind in der Endphase der Kooperation innerhalb von 3 Wochen, 4 Wochen, ja. Und du denkst dann, wie schnell kann es eigentlich gehen, die PS auf die Straße zu bringen, wenn beide das Richtige wollen oder wenn du die richtigen Menschen hast, ja. Also
sind wir wieder bei den Menschen, die den Unterschied machen.
Genau, Genau. Balance und Ressourcen. Ja, ich schreibe in meinem Buch auch Ausmisten. Ja, sehr stark. Nenne es auch wirklich so Ausmisten. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche? Weil dann kann ich auch ausmisten, wenn ich weiß, was ist das Wesentliche und wie schaffst du das auch im Alltag, den Fokus zu behalten? Und gibt es eine Strategie, wie du den Palast los wirst oder auch entscheidest, Dinge nicht zu machen?
Also Reduktion und Klarheit sind sicher wesentlich. Dazu gehört aber zum Beispiel auch nicht immer erreichbar zu sein. Vieles löst sich ja ohnehin von allein. Ich verwende zum Beispiel heutzutage keine Push-Nachrichten mehr, weder am Handy noch am PC. Ich kann mich noch an diese BlackBerry-Zeiten erinnern, wo ja, wenn das Farblicht nur geblinkt hat, ich schon während dem Autofahren darauf geschaut habe. Also glaub's mir, es geht auch ohne, es ist aber Erziehungssache. Mhm. Meine persönlichen Strategien, um Ballast loszuwerden, naja, im Jetzt zu sein. So wie mit dir hier, vielleicht auch mal zu atmen. Mich persönlich macht der Sport in der Natur resilienter, das hilft natürlich auch. Und ich hatte auch schon mal eine Dartscheibe im Büro. Zwischen diesen raschen Themenwechsel einfach mal drei Pfeile drauf zu werfen, hilft extrem gut für so ein Reset und um einen neuen Fokus zu bekommen. Da ist man wirklich in 20, 30 Sekunden resettet.
Ist ja auch super, also, zum Wut abbauen, oder?
Auch möglich, auch möglich. Jeder, wie er mag.
Das ist super, super Thema. Zum Wut abbauen und zum Fokussieren. Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist?
Also ich persönlich schätze ja die Kraft der Natur, das habe ich vorher erwähnt, da bin ich auch immer besonders innovativ. In einem Unternehmen benötigt es wahrscheinlich einen ganz, ganz bewussten Raum für Innovation. Also Ideen sollen auf keinen Fall nur Zufall sein. Ja. Dazu gehört vielleicht auch einmal, weiß nicht, Stinkstiefel aus den Teams und den Meetings zu entfernen, damit einfach eine richtige Energie entsteht. Ich glaube schon, dass diese Rahmenbedingungen, die richtigen Leute, extrem wichtig sind. Und man darf auch mal träumen und querdenken. Ich meine, Anke, du weißt es und die Zuhörer wahrscheinlich auch, der Realitätscheck kommt ja ohnehin viel zu früh und meistens viel zu schnell. Ob das jetzt aus dem Legal-Bereich ist, ob das jetzt aus dem Finanzbereich ist. Und ich persönlich sage immer, und da sind wir wieder beim Mut, wer mich kennt, den Mutigen gehört die Welt.
Ja. Also spätestens im Meeting, ja, da diskutieren Leute 10 Minuten und dann hast du schon den ersten, das wird nicht gehen. Ja,
raus damit. Nein, und ich bin auch ein Fan, Dinge oft unter 4 Augen zu verhandeln und zum Beispiel Anwälte erst in einem späteren Schritt dazu zu nehmen. Es wird von Anfang an sonst die Kreativität erstickt, weil es immer Gründe gibt, warum was nicht geht.
Ja, wir handhaben das auch so. Ich lasse aber die drinnen, die Kritiker, und sage immer, blenden Sie das einmal aus.
Nein, das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Also wenn einer Wiederholungstäter ist, dann wird er entfernt. Man versucht natürlich am Mindset zu arbeiten, man versucht Hilfestellungen zu geben, ja. Aber ganz ehrlich, das zeigt mir meine Erfahrung, viele dieser Leute bessern sich einfach nicht und die ziehen unnötige Energie und Aufmerksamkeit ab. Deswegen muss man sie einfach entfernen. Punkt.
Was ist dein Zugang zu Fehlern? Was war dein persönlicher Lerneffekt bei Fehlern?
Also vielleicht Exzellenz statt Perfektion. Warum? Das nimmt extrem viel Druck. Zu wissen, nicht immer alles richtig zu machen, entspannt unheimlich. Und jetzt sind wir uns doch ehrlich, es reicht auch als Führungskraft, mehrheitlich richtig zu liegen. Mhm. Und mit dieser Entspanntheit oder mit dieser Leichtigkeit entsteht dann auch oft sowas wie ein Flow. Und wenn wir über Perfektion reden würden, was ich ja gar nicht möchte, dann kommt für mich dieser Flow-Zustand dem eigentlich am nächsten. Und vielleicht ein Lerneffekt, ein ganz persönlicher. Viele Wege führen zum Ziel. Es muss ja nicht immer mein Weg oder meine Strategie sein. Habe ich übrigens durch meine Beziehung zu meiner Frau gelernt, die wird schmunzeln, wenn es das hört.
Ja, Zusammenarbeit und Erfolg. Wir haben jetzt erst schon über Mitarbeiter geredet und ja, wie sie lernen. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus, gerade in komplexen Organisationen?
Ich glaube, da sind wir wieder bei Arbeit ist was Soziales. Da zählen für mich eben die Werte. Und wenn wir es von der Kommunikation vielleicht noch ein Attribut mitnehmen und ein Bild erzeugen wollen, dann ist es sicher die Augenhöhe. Generell hilft, und da bin ich ja auch ganz bei dir, Klarheit gegen Komplexität. Aber im menschlichen Miteinander ist es wahrscheinlich die Wertschätzung und die Augenhöhe.
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Und wie feierst du Erfolge und wie feierst du es, wenn ihr erfolgreich war? Also die 10%, was du zuerst erwähnt hast von der klaren Kommunikation, feierst du das dann?
Auf jeden Fall. Also innezuhalten und Erfolg auch in einer Unternehmung sichtbar zu machen, ist natürlich extrem wichtig. Mir fällt da ein Beispiel aus der Vergangenheit ein. Da haben wir zum Beispiel eine Deal-Glocke für den Verkauf installiert, dass die überhaupt einmal Sichtbarkeit innerhalb des gesamten Teams bekommen. Manchmal ist man ja auch im Erfolg, bin gespannt, wie es dir geht oder auch anderen, relativ allein. Warum? Weil eigentlich möchte man ja nicht immer eine große Glocke hängen. Ich gönne mir halt dann hin und wieder was. Ja. Man darf vielleicht auch bei all dem nicht vergessen, dass man als Führungskraft oft mit dem, das ist Ende eines Projekts, einer Entscheidung, die man getroffen hat, oder eines Deals, für viele, viele Mitarbeiter die Arbeit erst beginnt. Und den Übergang muss man begleiten. Und da braucht man Geduld und da muss man sich auch Zeit dafür nehmen. Das ist zum Beispiel ein Faktor, den ich persönlich früher oft unterschätzt habe.
Okay. Also stimmt dir total zu, feiern kannst du oft nicht in unserer Branche, weil ich habe dann so neue Projekte, wo ich mich extrem freue, ja, dass wir den Pitch gewonnen haben und das beginnen. Aber wir haben halt die volle Geheimhaltung. Ja, und dann sitzt du halt da alleine und denkst, also schon im Team, aber denkst du dann, okay, jetzt kann ich nicht wirklich groß darüber reden in der Öffentlichkeit oder mit Freunden oder so.
Aber dann ist es halt am Ende eine gute Flasche Wein oder irgendein persönliches Ritual oder, weiß ich nicht, ein Kurzurlaub oder man gönnt sich mal, weiß ich nicht, eine neue Uhr oder hat einfach Zeit für seine Kinder. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ja sehr, sehr persönlich. Aber dieses durchzuatmen, im Jetzt zu sein, zu spüren, das ist doch auch was, was wir immer vergessen. Wir sind doch oft wie so Raubtiere, ganz klar fokussiert auf unser Ziel. Wir schauen ja nicht links, wir schauen ja nicht rechts. Ja? Wenn wir dann aber eine Meilenstone erreicht haben, ich glaube, dann sollte man beginnen, einfach mal zu atmen, sich zu spüren, sein Umfeld zu spüren und diesen Erfolg wahrzunehmen. Und es geht nicht nur darum, zu feiern und den in der Unternehmung zu kommunizieren. Manchmal ist es natürlich schon auch wichtig, den, weiß ich nicht, Kunden, Stakeholdern, Shareholdern, wem auch immer zu kommunizieren. Weil natürlich reden wir viel zu wenig darüber, das können die Amerikaner natürlich deutlich besser als wir Europäer.
Ja, aber bei mir ist es so, dieses, wie du sagst, also ich habe dann so ein Schmunzeln an meinem Gesicht, wenn ich mich freue über etwas. Ja. Früher war es auch der Wein und die Reisen und so, aber das hat sich verändert. Ich bin dann so innerlich zufrieden, also dieses Innehalten und denk mal, yeah, geschafft, ja, und glücklich. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dieses
Innehalten. In Afrika sagt man immer, die Europäer haben die Uhren und die Afrikaner haben die Zeit. Das finde ich immer ein sehr schönes Sprichwort, was es beschreibt, weil wir Europäer müssen Zeit immer einen Rahmen geben. Und das ist halt dann unser enger Meetingkalender, unsere Strukturen, die wir aufbauen, diese Planbarkeit. Und in Afrika ist Zeit einfach zu leben.
Da kommen wir zu dem Thema. Willst du irgendwas von Afrika erzählen, wo vielleicht ihr auch Unterstützung kriegt von Zuhörern und Zuhörerinnen? Braucht ihr Unterstützung in eurem Projekt?
Naja, ich kann schon ein paar Worte erzählen. Also ja, du hast es ja jetzt schon mehrfach anklingen lassen. Irgendwann hat es mich mal in Afrika erwischt. Ich bin im Norden von Namibia am Okavango oder Kavango gesessen und dann habe ich einfach gespürt, das ist meins, diese unheimliche Weite, diese Lebensfreude. Und da war es für mich auch naheliegend, ein Projekt zu suchen, was man vor Ort unterstützen kann. Und mir war es wichtig, nicht nur Geld zu geben, sondern auch mitwirken zu können. Und jetzt habe ich mich in der Vergangenheit, wie du schon mal gesagt hast, als Medienunternehmer sehr, sehr viel für Finanzbildung eingesetzt. Und Bildung war mir eben immer wichtig. Warum? Weil es produziert einfach mündige, eigenständige Menschen, die nicht bevormundet werden. Und genau das ist ja unser Ziel im Little House of Hope. Das ist ein Early Learning Center für 2- bis 7-Jährige. Da gibt es einen Kindergarten, da gibt es einen Preschool, da gibt es einen Hort. Und das Projekt gibt es über 10 Jahre und es sind mittlerweile 200 Kinder und die schaffen alle den Schulabschluss. Die Dropout-Quote in Afrika ist, oder auch speziell in Namibia, ist bei 50-70%. Und warum? Weil wir ihnen Basics beibringen. Also wir kümmern uns um sie, sie kriegen nicht nur ein Essen, können sich bewegen, lernen, wie man Purzelbaum macht, aber sie lernen zum Beispiel Lesen. Das Schulsystem hat, glaube ich, ein Semester Lesen für die Kinder. Bei uns werden die jahrelang begleitet. Und das ist so, so wichtig, ja. Man kann auch spenden. In Deutschland ist es absetzbar. Unsere Stiftung ist in Frankfurt, operiert aber in Namibia. Wir arbeiten auch daran, dass die Österreich die Spenden absetzbar sind, ja. Es ist alles transparent, eben gemeinnützige Stiftung, typisch deutsch-österreichisch geordnet und strukturiert, damit alles seine Richtigkeit hat. Wir nehmen auch alle kein Geld dafür. Ich war letztes Jahr im Herbst das letzte Mal vor Ort. Und ja, es ist natürlich immer das Schönste, also wenn man ums Eck geht und alle Kinder an der Backe hat, ja, und diese Augen strahlen sieht, ja, und wenn man sie dann fragt, was sie werden wollen und ihre ganzen Berufsträume, ja, und wir haben jetzt, glaube ich, sogar schon die erste aus dem Little House of Hope, die, glaube ich, sogar Opernsängerin geworden ist. Also es ist wirklich alles möglich, wenn man ihnen diese Mündigkeit mitgibt. Und die Alternative ist, arbeitslos zu sein, kriminell zu werden, was auch immer. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dieser Verantwortung und das gehört ja auch zum Leadership, wenn man die Möglichkeit hat zu helfen und wenn es einem gut geht, dann soll man das tun und mir ist lieber, wir als Private machen das, als der Staat übernimmt diese Rolle. Aber das ist meine persönliche Einstellung, weniger Staat, mehr Eigenverantwortung und ich glaube, da müssen wir als Unternehmensführer, als Führungskräfte einfach auch immer mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja, ich sage ja immer, Wissen ist Macht und bei den Kindern sieht man das. Ja, also wenn sie gute Schulbildung haben, ist vieles möglich.
Die Wertschätzung für Bildung ist natürlich in Afrika nochmal eine ganz andere als in Europa, wo es selbstverständlich ist. Mhm. Also ein gutes Buch dort zu bekommen, ja, ist ein reiner Luxus. Ja, und die Kinderaugen leuchten bei einem Buch. Ja. Wir sind ja überfüllt mit Büchern wahrscheinlich, was natürlich auch nicht schadet, ja. Aber für die dort ist das was ganz, ganz, ganz Besonderes.
Lass uns zu den Abschlussfragen kommen, ja, zu den wichtigen. Gerne. Was siehst du, wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren? Wie glaubst du das?
Ja, bleib mal dabei. Ich wünsche mir eigentlich eine Rückkehr zu dieser Leichtigkeit, zu diesen überbordenden Strukturen, Kontrolle und Planung. Ermöglicht uns Agilität, weiß nicht, flexible Geschwindigkeit. Das sind doch alles die neuen Werte der High Performance. Das ist viel wichtiger als diese Kontrolle, Struktur etc. Ja? Also das wäre mein persönlicher Wunsch, diese Entspanntheit wieder hineinzubringen. Ja? Nicht alles kontrollieren zu müssen. Ja? Vielleicht kommt man dann auch öfters in diesen Flow, in diese Leichtigkeit hinein.
Ja. Noch eine persönliche Frage. Was wäre dein Business-Snack für mehr High Performance?
Naja, das ist jetzt nicht nur wäre. Ich meine, man sieht mich jetzt nicht im Bild. Du vielleicht jetzt schon im Rahmen der Aufnahme. Aber hier vor mir steht ein Mate-Tee und ein Brioche-Kipferl. Dabei denke ich nämlich ganz oft an das genannte Bild, nämlich Flughöhe statt Maschinenraum. Das hilft mir oft, dieses Bild wirklich in diesem executiven Mood einfach dann mehr Wirkung zu erzielen. Das ist auch wieder so ein Ritual, mich einfach 2-3 Minuten rauszunehmen, neue Energie zu tanken, zu überlegen, was ist wirklich wichtig, was ist das Big Picture, was ist die Flughöhe und dann geht's wieder voran.
Okay. Ich danke dir, Dominik. Wie erhofft, war es ein großartiger Podcast. Ja, danke dir für die Offenheit, auch für die Klarheit, was ich sehr schätze und dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke.
Danke dir, Anke, und Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Zeit. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Danke. Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.